Täterjagd in der Nachbarschaft. Herzlich willkommen und ein liebes Salü. Mein Name ist Christelle und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Oder dass du wieder dabei bist. Oder dass du zum ersten Mal dabei bist. Auch vielen Dank und ein liebes Merci für euer Feedback. Gerne könnt ihr mir auf meiner Facebook-Seite oder auf meiner Instagram-Seite folgen. Und ich freue mich auch über jede Bewertung bei Apple Podcast. Nachdem nun in meinen ersten drei Fällen über Verbrechen in Frankreich berichtet wurde, beginne ich nun mit diesem vierten Fall die Reise raus aus Frankreich und rein in ein anderes Nachbarland Deutschlands. Mein heutiger Fall befasst sich mit dem Schweizer Täter Michel Perry, der später auch den Namen »Der Sadist von Romont« erhalten hat. Aber zunächst möchte ich zu diesem Fall eine Triggerwarnung aussprechen. In diesem Fall werden wir über Vergewaltigung und wirklich extreme Folter an jugendlichen Opfern sprechen. Sollte dich das triggern, so solltest du diesen Fall lieber überspringen und auf den nächsten warten. Für alle anderen steige ich nun in den Fall ein. Der Sadist von Romont wird als der schlimmste bekannte Serienmörder der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg beschrieben. Es werden ihm mindestens 11 Morde und 2 Mordversuche zugeschrieben. Man vermutet aber, dass es noch weitaus mehr Opfer sein können. Sein Modus operandi, also seine Vorgehensweise, war immer die gleiche. Er war mit seinem Auto unterwegs und nahm jugendliche Anhalter mit. Sein Auto war präpariert. Er hatte an der Beifahrertür den Türgriff entfernt. Somit gab es kein Entkommen mehr, wenn man erst einmal eingestiegen war. Die Jugendlichen wurden entführt, mit einer Waffe am Kopf bedroht, gefesselt, oft gefoltert, vergewaltigt oder anderen sadistischen sexuellen Handlungen ausgesetzt. Danach hat er sie nicht einfach getötet, nein, das war ihm zu wenig. Er schlug ihnen mit mehreren Hammerschlägen, meist mit weit über 20 Schlägen auf den Kopf, so dass sehr oft der Schädel zertrümmert war. Aber seine Opfer starben nicht an den Schlägen. Das reichte dem Sadisten noch immer nicht. Er nahm einen Benzinkanister und übergoss seine Opfer mit Benzin und zündete sie dann mit einem Streichholz an. Seine Opfer wurden bei lebendigem Leib verbrannt. Sie mussten unter unsagbaren Qualen leiden, bevor sie starben. Verbrennungsopfer bleiben während des Verbrennens sehr lange bei Bewusstsein und erleben dadurch die Schmerzen sehr intensiv. Der Todeskampf ist deswegen äußerst schmerzvoll, weil die Nerven der Haut zerstört werden. Und wir Menschen haben viele, sehr viele Nervenpunkte auf der Haut. Diesem entsetzlichen Todeskampf sah Michel Perry immer zu. Er blieb und ergötzte sich dabei an den unbeschreiblich schlimmen Schmerzensschreien. Diese Verbrechen schockierte die ganze Schweiz nicht nur für viele Monate, sondern sogar über viele Jahre. Wir beginnen mit dem Lebenslauf. Wer ist dieser Sadist von Romont? Michel Perry wurde am 28. Februar 1959, dem Hochzeitstag seiner Eltern, in Neuchâtel in der Schweiz geboren. Als drittes von 5 Geschwistern wuchs er mit einem sehr gewalttätigen und alkoholabhängigen Vater auf, der auch vor der Mutter keinen Halt machte und auch sie regelmäßig und brutal schlägt. Der Vater von Michel ist auch polizeibekannt als jemand, der kleine Mädchen belästigt. Später sagte Michel Perry, Zitat, ich habe meinen Vater damals gehasst und wollte ihn oft töten. Zitat Ende. Dieser Hass war so groß, dass Michel im Alter von 15 Jahren in die Küche ging, um ein Messer zu holen. Er will seinen Vater erstechen. Aber der Teenager wird seinem Impuls nicht folgen. Schon nach wenigen Minuten fehlt ihm der Mut dazu. Das nächste Mal, wenn er töten möchte, wird ihm dieser Mut nicht mehr fehlen. Auf der anderen Seite ist der kleine Michel voller Zärtlichkeit und Bewunderung für seine Mutter, die sich aber nicht um ihn kümmert. Sie ist abwesend, gleichgültig und kalt. Sie lässt ihren kleinen Jungen allein. Und so wird Michel Perry schon sehr früh ein sehr einsames Kind. 1962 zog die Familie nach Freiburg. Im Alter von 6 Jahren besuchte Michel die Bosette-Grundschule im Bezirk Perrol. Er ist ein ruhiger und schüchterner Schüler, der nur in seinen Leichtathletikclub geht. Ein kleiner, zarter Junge, der es vorzuziehen scheint, zu Hause zu bleiben, statt in der Gesellschaft seiner Kameraden. Und das, obwohl er in seinem Zuhause nicht glücklich ist. Es gibt jeden Tag Schläge und psychischen Terror. Einmal, um ihn zu bestrafen, schicken ihn seine Eltern in Strumpfhosen und viel zu engen Sportshorts zur Schule. Er wird von seinen Schulkameraden sehr ausgelacht. Jahre später wird er darüber sagen, seitdem wollte ich immer andere verletzen. Von Jahr zu Jahr zieht sich Michel mehr in sich selbst zurück. Sein einziger Freund ist sein Hund Paschka. Als dieser stirbt, leidet er sehr unter dessen Tod. Im Alter von 13 Jahren wird Michel Perrys Leben völlig auf den Kopf gestellt. Eines Tages entdeckt er in den von Sadismus geprägten pornografischen Magazinen seines Vaters eine Bondage-Szene und insbesondere eine Folterszene. Ab diesem Moment beginnt er sich vorzustellen, wie er seine Klassenkameraden auf diese oder ähnliche Weisen missbrauchen kann. Ein Impuls, der immer weiter in ihm wachsen wird. Im selben Jahr überrascht er ein homosexuelles Paar. Der 13-jährige Jugendliche stellt sich dann die Frage zu seiner eigenen Sexualität. Er ist Messdiener und vertraut sich daher dem Pfarrer an. Der Pfarrer wird ihm nicht abraten oder entmutigen, seine sexuelle Orientierung zu verurteilen. Im Gegenteil. Er schleppt ihn in sein Zimmer und missbraucht ihn. Dann gibt er ihm 50 Schweizer Franken. Das sind etwa 45-50 €. Traumatisiert von diesem Vorfall wird Michel Perry erklären, niemand hat verstanden, dass ich zu dieser Zeit die normale Gesellschaft verlassen habe, um mich in eine eigene Welt einzuschließen. Es sollte hier angemerkt werden, dass der Mann der Kirche diese Tat immer geleugnet hat. Das Gericht, vor das Perry gestellt wurde, hielt diese Episode seiner Biografie jedoch für glaubwürdig. Michel Perry führt nach außen ein ganz normales Leben. Er erledigt Gelegenheitsarbeiten bei einem Schornsteinfeger oder auf den Feldern für die Tabakernte in Villars-le-Grand. Mit seinen Ersparnissen kauft er ein Moped, aber er bleibt einsam. Er gibt an, er hätte seine erste sexuelle Beziehung mit einem Knecht gehabt. Er war immer ein sehr zarter und ruhiger Junge. Diesem Mann, Michel Perry, werden 11 Morde zugeschrieben, aber er wird noch sehr viel weiterer Taten verdächtigt. Michel Perry war ein Täter, der in vielen Ländern mordete. In den USA, Italien, Frankreich, Tschechische Republik, Jugoslawien, dem heutigen Kroatien und auch in seinem Heimatland der Schweiz. Der erste Mord. Es ist Dienstag, der 1. September 1981. Der damals 22 Jahre alte Michel Perry war ein paar Tage zuvor in die USA eingereist. In Florida lernte er den Kanadier Silvestre kennen und sie wurden Sexualpartner. An diesem 1. September gerieten sie in einen sehr großen Streit und Michel Perry erschlug ihn mit einem Hammer. Die Leiche hat er entsorgt und ist bis zu seinem Geständnis zu diesem Mord nie in Verdacht geraten, da die Leiche nie gefunden wurde. Es gab aber sehr wohl eine Vermisstenmeldung eines Kanadiers mit dem Namen Silvestre. Wann genau er die USA verlassen hatte und zurück nach Europa kehrte, konnte leider nicht mehr rekonstruiert werden. Der zweite Mord. Im Februar 1984 hält sich Michel Perry in Frankreich auf, in der Region Annecy. Es ist Mittwoch, der 4. Februar. Ein Teenager mit dem Namen Frédéric steht an der Straße und will als Anhalter mitgenommen werden. Michel Perry hält an und nimmt ihn mit. Anfänglich wusste Frédéric nicht, bei wem er im Auto saß. Erst als Michel eine andere Strecke fuhr als vereinbart, muss ihm klar geworden sein, dass er gerade entführt wird. Michel Perry sagt aus, er habe ihn gefesselt, vergewaltigt und seinen Kopf etwa mit 20 Hammerschlägen zertrümmert. Er habe ihn so erschlagen und dann seinen Körper verbrannt. Der dritte Mord. Im Juni 1985 hat sich Michel in Saint-Marie-de-la-Mar aufgehalten, in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Da hat er im Juni 1985 sein einziges weibliches Opfer mit dem Namen Anne-Laure oder Anne-Fleur, er konnte sich nicht mehr genau an den Namen erinnern, ermordet. Sie war eine junge Anhalterin, die ihn nach seiner Aussage angemacht hätte und ihn dann ausgelacht hätte. Er habe sie mit einem Kabelbinder gefesselt, mit einem Hammer und anderem Werkzeug gefoltert, vergewaltigt und dann mit vielen Hammerschlägen auf den Kopf ermordet. Den Körper habe er wieder verbrannt. Der vierte Mord. Im Jahr 1986 ist Michel Perry in der Schweiz. Er habe einen jungen Anhalter mit dem Namen Joel mitgenommen und im Jura ermordet. Mehr Angaben machte er zu diesem jungen Anhalter nicht. Diese ersten vier Morde konnten nicht mehr rekonstruiert werden, da sie rein auf der Aussage von Michel Perry beruhen und er sich nicht genau an die Namen erinnern konnte. Man geht aber davon aus, dass diese vier Morde der Wahrheit entsprechen. Der fünfte Mord. Am Mittwoch, dem 7. Mai 1986, etwa kurz vor Mitternacht, melden die Eltern des 13-jährigen Cédric Antil ihren Sohn bei der Polizei als vermisst. Cédric wird als sehr zuverlässiger Sohn beschrieben, der noch nie zu spät nach Hause kam. Er sollte an diesem Tag um 22 Uhr zu Hause sein. Daher machten sich die Eltern sehr große Sorgen. Die Polizei ermittelt, dass Cédric mit seinen Freunden unterwegs gewesen sei und sich etwa gegen 21.30 Uhr verabschiedet habe, um die 5 Kilometer per Anhalter nach Hause zu fahren. Die Polizei kann keine weiteren Zeugen ausmachen, die Cédric gesehen haben. Daher wird nicht weiter ermittelt, denn sie gehen davon aus, dass er einfach nur ein Ausreißer sei. Die Familie und auch die Freunde können das nicht glauben und begeben sich selbst auf die Suche. Sie suchen tagelang die ganze Umgebung ab. Es wird eine Suche, die 43 Tage andauern soll. Seine Leiche wird in Albinen, etwa 30 Kilometer von seinem Zuhause entfernt, auf einer Höhe von 1600 Metern völlig verkohlt gefunden. Der zuständige Untersuchungsrichter spricht von Selbstmord durch Einnahme von Betäubungsmitteln. Das stößt bei den Eltern auf völliges Unverständnis. Cédric hat noch nie Betäubungsmittel genommen. Und warum sollte er sich umgebracht haben? Aber es kommt noch viel schlimmer für die Eltern. Der Autopsiebericht, der 3 Monate später eintrifft, beurteilt den Tod von Cédric als Unfalltod. Cédric habe ein Feuer gelegt, seine Kleidung sei in Brand geraten und er sei dann verbrannt. Der Fall wurde dann als Unfalltod geschlossen. Niemand wollte die Eltern, die Familie und die Freunde weiter anhören. Niemand fragte sich, wie er so weit weg von zu Hause gefunden werden konnte. Niemand interessierte sich dafür, dass Cédric auf dem Weg nach Hause gewesen ist. Der sechste Mord. Im Juli 1986 reiste Michel Perry in mehrere Länder Europas, darunter auch nach Jugoslawien. Er gesteht den Mord an einem jungen Anhalter mit dem Namen Silvio in der Region Rijeka, das gehört zu Kroatien. Dieses Geständnis widerruft er später wieder, aber aufgrund seiner detaillierten Aussagen gibt es keinen Zweifel daran, dass dieser Mord stattgefunden hat. Der siebte Mord. Im August 1986 war Michel Perry wieder in der Schweiz. In der Nacht vom Donnerstag, dem 14. August, auf Freitag, den 15. August 1986, verpasste der 18-jährige Fabio Vanetti seinen Zug nach Bellinzona in Italien. Michel Perry nahm ihn im Kanton Ticino als Anhalter mit. Seitdem blieb er spurlos verschwunden. Bis Michel Perry nach seiner Verhaftung dazu eine Aussage machte und dann seine verkohlte Leiche gefunden wurde. Die achte Tat, ein Mordversuch. Am Samstag, dem 1. November 1986 in der Region La Chaux-de-Fonds, das ist eine Schweizer Stadt im Kanton Neuenburg, etwa 70 Kilometer nordwestlich von Bern entfernt, ruft mitten in der Nacht der 16-jährige Jugendliche Yves Art halbnackt und zitternd vor Kälte und völlig verstört bei seinen Eltern an. Was er sagt, ist ein wahrer Albtraum. Er war per Anhalter bei einem jungen Mann mit lockigem Haar eingestiegen. Nachdem er im Auto saß, habe ihm dieser junge Mann gesagt, dass er ein Gefangener auf der Flucht sei. Daher müsse er durch den Wald fahren, um nicht auf der Straße aufzufallen. Im Wald angekommen, habe er ihm eine Pistole an den Kopf gehalten und ihn aufgefordert, sich auszuziehen. Dann habe er ihn brutal mehrfach vergewaltigt. Danach hat der junge Mann Yves mit Benzin überschüttet und wollte ihn anzünden. Da es aber in der Nacht sehr stark regnete, seien die Streichhölzer nicht angegangen. Yves habe, während der junge Mann versucht, die Streichhölzer zum Brennen zu bekommen, es geschafft, sich seiner Fesseln zu entledigen und zu fliehen. Und er konnte auch dank der Dunkelheit des Waldes entkommen. Er beschrieb den Mann sehr genau und auch sein Auto, ein Citroën. Die Polizisten starteten einen Zeugenaufruf und suchten nach dem Auto. Aber alle Suche war ergebnislos. Daher gingen sie am Ende davon aus, dass es sich um eine Lügengeschichte eines Teenagers handeln müsste, der nach Aufmerksamkeit sucht. Sie schenkten dieser Aussage keinen weiteren Glauben. Der achte Mord, die neunte Tat. Es ist Samstag, der 1. März 1987. Ein Liebespaar hält sich spät nachts in einer Kiesgrube auf, ganz in der Nähe von Orsiri. Das ist eine Schweizer Gemeinde im Kanton Wallis. Als das Paar in das Auto einsteigt und die Zündung startet, sehen sie im Licht der Scheinwerfer auf einem Metallgitter eine teilweise verbrannte, nackte Leiche. In der Gerichtsmedizin identifiziert man diese Leiche als den 16-jährigen Vincent Pupé. Er hatte den Abend mit ein paar Freunden in einer Kneipe in Martigny, etwa 20 Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt, verbracht. Die Freunde sagten, sie haben gesehen, dass er per Anhalter nach Hause fahren wollte. Die Autopsie ergab, dass Vincent geschlagen, geknebelt, ausgezogen und so schwer brutal vergewaltigt wurde, dass er massive innere Verletzungen aufwies. Außerdem stellte man fest, dass Vincent bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Diesmal spricht niemand von Selbstmord oder einem Unfall. Die Ermittler nehmen diesen Fall sehr ernst und erkennen, dass Vincent von einem Sadisten gefoltert und getötet wurde. Ein unsägliches Martyrium muss er kurz vor seinem Tod erlebt haben. In Wallis kochen die Emotionen zu diesem Mordfall hoch und der Fall macht sehr große Schlagzeilen. Das wiederum lässt die Eltern von Cedric Antille aufhorchen. Sie erkennen die Ähnlichkeiten zu dem Tod ihres Sohnes. Und so nimmt Cedrics Vater Kontakt zu Vincents Vater auf, um sich über die Kenntnisse der Todesumstände ihrer Söhne auszutauschen. Die Eltern erkennen die Verbindungen und fühlen sich durch das schreckliche Schicksal ihrer Söhne verbunden. Aber die Ermittler stellen keine Verbindung her und glauben, dass Cedrics Eltern den Unfall nicht wahrhaben wollen und daher nach anderen Erklärungen suchen. Derweil ist Michel Perry in Italien. Die 10. Tat, der 9. Mord. Am 16. April 1987 in der Region von Como in Italien wird die teilweise verbrannte Leiche eines etwa 20-jährigen Mannes gefunden. Er war gefesselt an Händen und Füßen und sein Kopf wies viele Schläge eines Hammers auf. Es gab Hinweise darauf, dass er bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Er konnte nie identifiziert werden. Michel Perry hat diese Tat gestanden und sagte, es habe sich bei der Leiche um den 20-jährigen Franzosen Roger gehandelt. Später hat er dieses Geständnis jedoch wieder zurückgezogen. Auch hier ist die Polizei jedoch von seiner Schuld überzeugt. Die 11. Tat, der 2. Mordversuch. Michel Perry hält sich in Lausanne am Genfersee im französischsprachigen Kanton Waadt in der Schweiz auf. Es ist Freitag, der 24. April 1987. Der 16-jährige Mechanikerlehrling Thomas aus dem etwa 10 Kilometer entfernten Cuy besucht das Fest Fête du Soleil. Etwa gegen 12:30 in der Nacht beschließt er, per Anhalter nach Hause zu fahren. Ein Auto hält bald auf seiner Höhe an. Doch als Thomas eingestiegen ist, stellt er schon bald fest, dass der Autofahrer einen ganz anderen Weg fährt. Er spricht den Fahrer an, der aber nur schweigt und einfach weiterfährt. Dann stellt er fest, dass die Beifahrertür keinen Griff hat. Thomas weiß, dass er nun gefangen ist. Als er noch überlegt, was er tun könne, richtet der Mann eine Waffe auf ihn und behauptet, ein Gefangener auf der Flucht zu sein. Er fährt mit Thomas Richtung Norden, auf einem kleinen Pfad bis in die Nähe des etwa 30 Kilometer entfernten Moudon. Michel Perry hält in einem Wald. Er steigt aus und zieht Thomas dann aus dem Fahrzeug. Er fesselt ihn und knebelt ihn mit einem Strumpf. Dann foltert er ihn an seinen Brustwarzen und an den Genitalien. Schließlich wird er vergewaltigt, aber Thomas wehrt sich und kann die Fesseln lösen. Da schlägt ihm Michel Perry 10-mal heftig mit einem Hammer auf den Kopf. Weil es an diesem Freitag sehr stark regnet, kann Michel ihn nicht, wie gewöhnlich, mit Benzin überschütten und anzünden. Daher wirft er ihn blutüberströmt in den Fluss. Er geht davon aus, dass Thomas nach diesen massiven Schlägen tot ist und wenn nicht, dann wird er sicher ertrinken. Er wartet wegen des sehr starken Regens nicht darauf, sondern verlässt den Tatort. Er ist geübt genug, um zu wissen, dass der 16-Jährige tot sein muss. Er steigt in sein Auto und fährt weg. Aber wie durch ein Wunder hat der 16-Jährige überlebt. Mit letzter Kraft, die er noch aufbringen kann, ist er, schwer verletzt, in die Richtung des nahegelegenen Dorfes gelaufen. Und jedes Mal, wenn er ein Auto von Weitem an ihn heranfahren sieht, springt er vom Weg in die Büsche, um sich zu verstecken, da er sehr große Angst hat, es könne der Täter sein. Nach mehr als einer Stunde, schwer verletzt und fast am Ende seiner Kräfte, erreicht Thomas das Dorf Sottens. Dort bekommt er Hilfe und seine Kopfverletzung musste mit 39 Stichen genäht werden. Thomas hat aber nicht nur einen unglaublichen Überlebensinstinkt, sondern auch einen bemerkenswerten Beobachtungssinn. Während seiner Gefangenschaft versuchte sich der Teenager, so viele Informationen wie nur irgend möglich zu merken. Wertvolle Informationen, die er den Ermittlern noch beim Verlassen des Operationssaales gibt. Er beschreibt einen Mann von etwa 30 Jahren mit lockig hellbraunem Haar, unrasiert und trägt ein Pflaster in der Nähe des Mundes. Das Auto sei ein hellbeiger Peugeot 504 Kombi-Automatik. In den Zeitungen wird nun ein Suchaufruf für das Auto und das Phantombild veröffentlicht. Dieses Phantombild sieht auch Michel Perrys Familie. Sie betrachten es sich sehr genau aus allen Blickwinkeln. In ihrer Wohnung im Herzen eines Arbeiterviertels am Stadtrand von Romont halten sie einen echten Familienrat ab. Sie stellen fest, dass es zu viele Ähnlichkeiten gibt, zu viele Zufälle und auch die Tatsache, dass Michel einen Peugeot 504 Kombi besitzt, genau wie beschrieben, und auch einen alten Citroën, wie er von Yves, dem anderen Überlebenden beschrieben wurde, einmal besessen hatte. Völlig fassungslos und innerlich komplett zerrissen, beschließt schließlich einer der Brüder, sich bei der Polizei zu melden und seinen Bruder mit diesen Übereinstimmigkeiten zu belasten. Die Polizei durchsuchte daher das Elternhaus, in dem Michel Perry noch lebte. Sie waren nicht überzeugt davon, dass er es sein könnte, weil er ihnen bisher völlig unbekannt war, bis sie dann in seinem Zimmer einige Beweise entdeckten. Sie fanden Schnüre, sie fanden Knebel und sie fanden jede Menge SM-Utensilien. Als sie dann den Peugeot durchsuchten, finden sie im Kofferraum einen Benzinkanister und einen Hammer. Es ist der Hammer, mit dem der junge Thomas geschlagen wurde. Nachdem sie dann den Innenraum durchsuchen, stellten sie fest, dass an der Beifahrertür der Türgriff entfernt wurde. Nun ist Michel Perry dringend tatverdächtig und sie müssen seiner habhaft werden, bevor er sich ein weiteres Opfer nimmt. Die Schweizer Polizei startete daraufhin eine gemeinsame Operation mit der Armee, denn Michel Perry hat damals seine jährlichen militärischen Verpflichtungen als Schweizer Bürgersoldat erfüllt. Seine Truppe befindet sich in Schangnau auf dem Land in Bern. Am Samstag, dem 2. Mai 1987, wurde Michel Perry festgenommen. In seiner Militärtasche finden sie ein paar Handschellen und die Alarmpistole, die er immer gegen seine Opfer eingesetzt hatte. Zu diesem Zeitpunkt ist Michel Perry 28 Jahre alt. Seine Freunde, die ihn immer als guten Kameraden bezeichneten, erinnerten sich mit Bestürzung daran, dass sie ihm ihre Kinder anvertrauten. Und für seine Familie war er zwar ein Abenteurer, der gerne und viel reiste, aber er galt immer als zuverlässiger, guter, fleißiger junger Mann. Nach seiner Verhaftung entdeckte sein kleiner Bruder Claude Alain in seinen Sachen das Buch »Mein Kampf«. Bestimmte Absätze der ersten 20 Seiten waren unterstrichen oder sie waren gekennzeichnet mit den Notizen »Stimme zu 100% zu« oder »Auswendig lernen«. Niemand ahnte etwas von Michel Perrys geführtem Doppelleben. Nach seiner Verhaftung legte er ein Geständnis ab. Er gibt die Angriffe und Mordversuche an Thomas und Yves zu. Er legt ein Geständnis ab an dem Mord von Vincent Pupy, aber auch von Cédric Antil, sodass die Akte endlich wieder geöffnet und der Tod als Mord anerkannt wird. Die Eltern von Cédric sind erleichtert und einige Jahre später ließ seine Mutter Josène Antil seinen Namen in der Kapelle der heiligen Unschuldigen weihen. Sie redet regelmäßig in Schulen und Fernsehen über ihren Sohn und warnt davor, als Anhalter zu fahren. Während der Verhöre erscheint Michel Perry laut den verhörenden Polizeibeamten erleichtert und sagt, Zitat, »Ich bin froh, dass Sie mich gefasst haben, denn ich hätte immer wieder gemordet«, Zitat Ende. Sie sagten aber auch, dass er offensichtlich auch eine gewisse Freude daran hatte, seine Verbrechen en Detail noch einmal zu erleben. Er sei in Trance gewesen, habe viel geschwitzt und gezittert. Seine Vorgehensweise wurde immer klarer. Die meisten seiner Opfer sind jugendliche Anhalter. Sie wurden entführt, mit Hammern geschlagen, er band Handgelenke und Füße zusammen, würgte sie mit Schwämmen, Bandagen und Pflastern. Dann wurden sie brutal vergewaltigt. Manchmal folterte er die Extremitäten, die Brüste und die Genitalien. Dann wurden sie mit einem Hammer mehrfach auf den Kopf geschlagen, bis zu 50 Mal. Und dann, meistens bei lebendigem Leib, in Brand gesteckt. Er zehrte nach den Taten noch eine Weile davon. Wenn ihm das keine Befriedigung mehr brachte, stieg er in sein Auto und ging wieder auf die Jagd. Er brauchte ein Opfer, um seinen Drang zu befriedigen. Er sagte, Zitat, während ich diese Leute meiner Gnade ausgeliefert hatte, fühlte ich Rache für all die Frustrationen, die ich ertragen hatte. Und ich liebte dieses Gefühl der Dominanz so sehr. Es war für mich wie eine Droge. Zitat Ende. Die Polizisten sind davon überzeugt, dass Michel Perry seinen Modus operandi im Laufe der Jahre verfeinert hat und dass Cédric Antil nicht sein erstes Opfer war. Sein mörderisches Profil führt dazu, dass alle ungelösten oder unter mysteriösen Umständen verschwundenen Fälle erneut untersucht werden. Man fragt sich, wie viele Opfer hat es gegeben? Die Untersuchung wird dem Richter des Entremont-Gerichts Philippe Chastelain anvertraut, da die schwerste Tat im Wallis stattgefunden hat. Der Richter wird Michel Perrys Zeitplan genau untersuchen und sehr sorgfältig rekonstruieren. Er befragte ihn immer und immer und immer wieder. Und er wird nicht der Einzige sein. Kapitän Joël Vallon aus der Gendarmerie-Abteilung von Reims kommt aus Frankreich, um den Serienmörder zu treffen. Es geht um verschwundene Jugendliche aus dem Militärlager von Mormelon. Denn das letzte Mal, dass sie gesehen wurden, waren sie meistens per Anhalter unterwegs. Michel Perry bestritt dies auch und aus gutem Grund, einige Monate später wurde schließlich Pierre Chanal angeklagt. In Italien geht es um den verschwundenen Fall von Fabio Vanetti. In der Nacht des 14. August 1986 verpasste dieser 18-jährige junge Mann den letzten Zug nach Bellinzona. Seitdem ist er spurlos verschwunden. Als der italienische Polizist Giorgio Gallusero von der Verhaftung von Michel Perry hörte, hatte er eine Intuition. Natürlich war Romont mehrere hundert Kilometer entfernt. Aber Perry griff jedes Mal um den Tag eines Feiertages an und Fabio verschwand am Tag von Himmelfahrt. Also bat er um eine Überstellung nach Italien, um ihn zu befragen. Bereits unterwegs gesteht Michel Perry, er hat Fabio per Anhalter mitgenommen, ihn vergewaltigt und ihn dann bei lebendigem Leibe verbrannt. Am selben Abend entdeckte die Polizei die Überreste des verkohlten Körpers in der Nähe eines Flusses. Für Shadows Sohn erinnert sich Gallusero, Zitat, er war äußerst ruhig und erzählte ausführlich, was er den Opfern zugefügt hatte. Als Polizisten sind wir in solchen Dingen geschult, aber ich muss sagen, dass es sehr schwierig war, cool zu bleiben, wenn man den detaillierten Beschreibungen von Michel Perry zuhörte. Zitat Ende. Es gibt einige Taten, die Michel Perry gestehen wird, aber er zieht seine Aussagen auch oft wieder zurück, und zwar immer bei den Fällen, auf denen man trotz seiner Aussage nicht genügend Beweise zusammentragen konnte. Es gibt immer ein ständiges Hin und Her in seinen Aussagen. Zum Beispiel die Tat in Jugoslawien. Perry verbrachte dort im Juli 1986 seinen Urlaub. Schweizer Touristen erinnern sich, ihn mit stark verbrannten Beinen im Club Med gesehen zu haben. Im Verhör sagte Perry, das sei ein Sonnenbrand gewesen. Diese Verbrennungen konnten auf ein Verbrechen zurückzuführen sein. Im Verhör gestand schließlich Michel Perry, dass er einen gewissen Silvio, einen jungen Mann in der Region Rijeka in Kroatien per Anhalter mitgenommen, vergewaltigt und verbrannt habe und dass er sich bei der Verbrennung des Körpers selbst verletzt hätte. Er beschreibt den Tatort sehr genau. Die Ermittler gehen der Aussage nach und tauschen sich mit ihren jugoslawischen Kollegen aus. Sie organisieren eine Suche, aber sie finden nichts. Dann zieht Michel Perry diese Aussage zurück und sagt, naja, wenn man nichts gefunden hat, dann werde ich wohl nichts getan haben. Insgesamt gestand der Sadist von Romont zwischen 1981 und 1987 11 Morde. Nur für 4 Morde und 2 Mordversuche wurde er letztendlich angeklagt. Am Montag, dem 30. Oktober 1989, wurde der Prozess gegen Michel Perry im Wallis eröffnet. Zu diesem Anlass befand sich das Hohe Gericht in der Mehrzweckhalle des Stadttheaters. Der Prozess unter dem Vorsitz von Jean-Pierre Gross dauerte nur 30 Minuten, denn im Wallis sitzt das Gericht ohne Geschworene. Es gibt keine mündliche Aussprachen, das Verfahren ist im Wesentlichen schriftlich. Dem Prozessbeteiligten lag somit auch das schriftliche psychiatrische Gutachten vor. Die Psychiater stellten bei Michel Perry Störungen fest, Zitat, vergleichbar mit einer unvollständigen geistigen Entwicklung. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand ist die Inhaftierung das am wenigsten unangemessene Mittel, um zu versuchen, einen therapeutischen Prozess einzuleiten, der sich als unmittelbar gefährlich herausstellt. Zitat Ende. Das war eine Schlussfolgerung, die Michel Perry nicht hören wollte. Er hielt sich während der Vorlesung die Ohren zu. Bei dem Plädoyer des Staatsanwalts Antonioli drückte er seine Hände noch fester gegen die Ohren. Denn der Staatsanwalt Antonioli bezeichnete ihn als ein kaltes, berechnendes, selbstsüchtiges, zynisches und perverses Wesen, das sich des größten Verbrechens der Welt schuldig gemacht habe. Er sagte auch, wenn die seit 1942 in der Schweiz abgeschaffte Todesstrafe noch in Kraft wäre, er hätte darum gebeten. Das Gericht folgte den Forderungen des Staatsanwalts, der mildernde Umstände abgelehnt hatte. Der Staatsanwalt argumentierte, dass Perry aus einer bescheidenen Familie in der Region Freiburg für seine schrecklichen sexuellen Sadismushandlungen an schwachen und unschuldigen Opfern verantwortlich ist und keine Reue gezeigt hatte. Die Befragung des Angeklagten durch das Gericht, da es ja keine mündliche Aussprache gab, ging so. Michel Perry, Sie haben sich während der Untersuchung ausführlich erklärt. Bestätigen Sie Ihr Geständnis? Und Michel Perry murmelt ja und fügt hinzu, ich schäme mich gegenüber meinen Opfern. Das war die einzige mündliche Aussage, die vorgebracht wurde. Einige Tage später wurde Michel Perry nach Beratung durch das Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wird als vorbildlicher Gefangener beschrieben und es gab nie eine Disziplinarstrafe. Aber er wird oft und heimlich von Haftort zu Haftort gebracht, denn die Öffentlichkeit in der Schweiz bleibt noch viele Jahre von seinen Verbrechen erschüttert. Als es die Volksabstimmung im Jahr 2004 gab über die lebenslange Inhaftierung gefährlicher Krimineller, wurde Michel Perry, der Sadist von Romont, als Beispiel herangezogen. Einer der leidenschaftlichsten Verteidigern der Petition war der Vater des jungen Vincent. Die Abstimmung brachte ein Ergebnis von 56,2% der Stimmen. Gelegentlich kehrt der Fall Michel Perry wieder in die Öffentlichkeit, als er zum Beispiel 2003 beinahe gestorben wäre und auf die Intensivstation gebracht wurde, sagte die öffentliche Meinung, sie seien schockiert über das Geld, das ausgegeben wurde, um ihn am Leben zu erhalten. Oder auch, wenn die Walliser Kommission über seine Freilassung entscheiden muss. Im Jahr 2002, 15 Jahre nach seiner Inhaftierung, als er 43 Jahre alt war, hätte theoretisch eine Bewährung gewährt werden können. Die Kommission lehnte dies aber ab, ebenso wie im Jahre 2010. Experten zufolge ist das Risiko eines Rückfalls zu groß. Sein Name wurde auch nochmal erwähnt im Zusammenhang des französisch-schweizerischen Vergewaltigers und mutmaßlichen Mörders der 34-jährigen Adeline, Fabrice Antamatten, der seinen Therapeuten im Sommer 2013 während eines Hafturlaubs die Kehle durchgeschnitten hatte, denn die beiden waren Zellennachbarn. Soweit ich recherchieren konnte, sitzt Michel Perry noch heute im Gefängnis an einem unbekannten Ort, da er, wie bereits erwähnt, immer wieder von Haftort zu Haftort heimlich gebracht wird. Sein letztes Opfer, Thomas, hat die traumatischen Erfahrungen nie überwunden. Und aus diesem Opfer wurde später ein Täter. Über diesen Fall werde ich auch noch einmal separat berichten, da dies sonst den Rahmen heute sprengen würde. Das wird aber in einem separaten Fall noch einmal von mir vorgestellt werden. Das war mein vierter Fall über den Sadisten von Romont aus der Schweiz. Ein wirklich schlimmer Fall und die Entmenschlichung von Tätern, indem man sie Monster nennt, finde ich persönlich unpassend. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Sadist hat in meinen Augen monströse Taten begangen, weil es zumindest für mich heftige Taten waren. Ich hoffe, dass dir die Vortragung meines vierten Falles gefallen hat. Wenn dem so ist, freue ich mich über dein Abo und auch über deine Bewertung bei Apple Podcast. Ich werde jetzt zur Entspannung nochmal mit meiner Hündin Scarlett ein wenig spazieren gehen, um den Kopf frei zu bekommen, weil dies zumindest für mich ein doch sehr, sehr heftiger Fall war, man danach doch einmal kurz durchatmen muss. Aber wie immer, Scarlett und ich, wir arbeiten bereits an dem nächsten Fall und freuen uns, wenn du auch dann wieder dabei sein wirst. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute, bleib gesund, pass auf dich auf. Merci, au revoir und salut, eure Christelle.